Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Köln sah sich im Mittelalter also als eine Stadt der Heiligen, aber auch der Ritter. Das sieht man zum Beispiel an der Verehrung für den heiligen Gerion, einer der Stadtpatrone. Gerion ist ein legendärer römischer Offizier, der für seinen Glauben den Märtyrertod erlitten haben soll. Auf dem berühmten Altarbild von Stefan Lochner von etwa 1442, das ist heute im Dom ausgestellt, wird er in einer schimmernden Rüstung gezeigt. Größtenteils vergessen aber ist, dass es in Köln auch reale, richtige Ritter gab, die mit Helm und Harnisch, Schwert und Lanze in halb Europa in den Krieg zogen. Das heilige Köln hatte eine kriegerische Seite, die Historiker und Archäologen inzwischen genauer untersuchen. Sie spiegelt sich auch in bekannten und weniger bekannten Bauten aus dem Mittelalter. Matthias Henjes hat sich auf Spurensuche gemacht.
Aus dem mittelalterlichen Köln sind nur wenige Gebäude erhalten geblieben. Eines davon ist der Gürzenich, der nach dem Zweiten Weltkrieg prachtvoll wieder aufgebaut wurde. Ein mächtiger Quader aus hellem Stein mit einem dunklen Zinnenkranz am Dach. Er ist wenige Schritte vom Rathaus gelegen und in ganz Deutschland bekannt für Karnevalsfeiern. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts diente er als Kaufhaus und, wenn ein Kaiser zu Besuch kam oder Bürgermeister gewählt worden waren, als Festsaal. Die Ritterfiguren, die auch heute die Eingänge des Repräsentationsbaus schmücken, beleuchten das Selbstverständnis einer wehrhaften Stadt.
Beide Ritterfiguren halten das Wappenschild der Stadt Köln. Der junge Ritter soll den römischen Helden Marsilius darstellen. Der ältere ist der Stadtgründer Agrippa.
Agrippa war ein römischer Feldherr. Marsilius haben die Kölner vermutlich erfunden, als legendären Verteidiger der Stadt, meint der Historiker Markus Jansen.
Wir sehen ihn natürlich in einem zeitgenössischen Harnisch als Ritter dargestellt. Und auch in den Geschichten über Marsilius wird er immer als Ritter und Bürger der Stadt Köln dargestellt. Also er passt wie die Faust aufs Auge zu dem Selbstbild, was die Kölner Elite ja vor allem des 14., 13. Jahrhunderts von sich hatte.
Jansen hat an der Uni Köln gerade seine Doktorarbeit über Kölner Ritter fertiggestellt. Militär und Militärpolitik in den großen Handelsstädten, dieses lange übersehene Thema, wird in der Mittelalterforschung jetzt verstärkt untersucht. In Köln, berichtet Jansen, waren die Ratsherren für die Stadtverteidigung zuständig. Sie mussten dafür sorgen, dass die Mauern intakt waren, Wachdienst übernehmen und, was kaum bekannt ist, viele zogen auch mit Rüstung und Lanze in Kriege, weit über Köln hinaus, im Sold fremder Fürsten.
Zum Beispiel finden wir Kölner, die für den englischen König gegen die Schotten kämpfen oder im Hundertjährigen Krieg, Frankreich-England, in Oberitalien, auf den Kreuzzügen.
In solchen Kämpfen stellten sie keine eigenständige militärische Macht dar. Aber für die Geschichte ihrer Heimatstadt hatten sie große Bedeutung. Im langjährigen Kampf der zunehmend wohlhabenden und selbstbewussten Bürgerschaft gegen ihren Stadtherrn, den Erzbischof.
Für die Stadt Köln an sich kann man schon sagen, dass das die maßgeblichen Menschen sind, die die Unabhängigkeit der Stadt von den Erzbischöfen im 13. Jahrhundert erstritten haben. Also wirklich in eigener Person. Es gibt zum Beispiel die Reimchronik des Stadtschreibers Gottfried Hagen aus den 1260er Jahren, der in sehr bunten Farben beschreibt, wie diese Kölner auch in der Stadt, auch in den engen Gassen immer zu Pferd und in Rüstung und dann auch immer 3 gegen 30 in auswegslose Situationen reiten, weil sie so tolle Krieger sind.
Die Entscheidung fiel 1288 in der Schlacht von Worringen. Den Sieg erkämpften allerdings weniger die Kölner Ritter als ihr Verbündeter, der mächtige Herzog von Brabant, der sich gegen die Erzbischöfe die Vorherrschaft am Niederrhein sicherte. In Köln kamen Ritter aus etwa 15 Familien, den Patriziern, die die Politik der Stadt bestimmten. Am bekanntesten sind die Overstolz. Nach ihnen wurde noch im 20. Jahrhundert eine Kölner Zigarettenmarke benannt. Einen großen Namen hatte auch der reiche Hilger von der Stessen. Wie er zu seinem Wohlstand kam, weiß Markus Jansen.
Landbesitz, Rentbesitz, also Geldzahlungen, die er von anderen Fürsten von der Stadt empfängt, kluge Heiraten mit Mitgiften und halt das Vermögen der Familie, die vor allem im 13. Jahrhundert noch sehr stark alle anderen auch in den Handel involviert sind, also vor allem den Fernhandel, wo sich halt entsprechendes Geld rausziehen lässt. Was nicht heißt, dass diese Personen persönlich jetzt nach England gefahren sind, nach Flandern gefahren sind, aber die Finanziers, die Auftraggeber dahinter sind. So kommt man an Geld. Dass man dann in Land investiert, irgendwann ziehen die sich aus dem Handel zurück und werden sozusagen Großgrundbesitzer, was dann sozusagen die zweite Stufe darstellt.
1396 nahm die Kölner Geschichte eine neue Wendung. Nach heftigen, auch blutigen innerstädtischen Konflikten wurde im Verbundbrief eine neue Stadtverfassung niedergeschrieben. Eine breitere Schicht von Händlern und Handwerkern verdrängte die Patrizierfamilien von der Macht. Von Demokratie kann allerdings nicht die Rede sein.
Die tonangebenden Gaffeln sind allerdings die großen Kaufleuteverbindungen, beziehungsweise die Wollenweber, also die in den Tuchhandel aktiv sind. Die kleineren Handwerker, die kleineren Betriebe sind zwar auch im Rat und stellen nominell Vertreter, sind aber nicht die politisch tonangebenden Gruppen. Natürlich betrifft diese aber genauso die grundsätzliche Pflicht, Waffen zu besitzen, die Stadt zu verteidigen, im Zweifelsfall auch auf Kriegszüge zu ziehen.
Die neuen Herren sahen sich nicht mehr selbst als Ritter, wie zuvor die Adeligen, sondern betonten die Wehrhaftigkeit der Gemeinschaft, der Stadt insgesamt. Sie errichteten den Gürzenich mit seinem Zinnenkranz und schmückten ihn mit den Figuren ihrer ritterlichen Ahnherren Agrippa und Marsilius. Vor allem aber gaben sie viel Geld für die neue Befestigung Kölns aus, als die Stadtmauer um die Mitte des 15. Jahrhunderts gegen Feuerwaffen nicht mehr genug Schutz bot. Teile der alten Mauer sind bis heute erhalten geblieben. An den großen Ausfallstraßen prägen auch drei mächtige Torburgen noch immer das Stadtbild. Militärisch wurden sie damals zu Schwachpunkten. Als die Erzbischöfe erneut handfeste Ansprüche auf ihre Stadt erhoben, ließ der Rat vor den Toren massive, neuartige Bollwerke errichten. Auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Station Klodwigplatz, gleich vor der alten Severinstorburg, sieht man einen eindrucksvollen Überrest davon.
Das ist die Schildmauer des Bollwerkes, das im 15. Jahrhundert vor der Severinstorburg errichtet wurde. Das ist eine vorgeschobene Befestigung, um eben den Veränderungen in der Belagerungs- und Waffentechnik gerecht zu werden. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen bedurfte es zusätzlicher Bollwerke vor den Toren, um diese eben im Vorfeld zu sichern und letztendlich einem Angriff dann schon früher begegnen zu können im Vorfeld der eigentlichen Stadtmauer.
Das Bollwerk kam bei den Ausschachtungen für die U-Bahn ans Licht, erzählt der Archäologe Gregor Wagner, und wurde dann in die neue Station integriert. Die mächtige Außenmauer besteht aus hellbraunen Tuffsteinen, unterbrochen von dunklem Basalt. Was dahinter lag, blieb nicht erhalten, ist aber aus historischen Zeichnungen bekannt.
Wir haben hier ein Kanonenbollwerk. Das ist ein Bollwerk, was eben auch für Schusswaffen ausgelegt war, was eben mehrstöckig ausgeführt war und über Schießschachten dann einen Beschuss des Vorfeldes ermöglichte, aber auch des Grabens, des zweiten Stadtgrabens.
In der Mitte schwingt die Mauer zu einer eleganten Spitze aus, ähnlich einem Schiffsbug. Ein Schmuckelement nach der neuesten Mode der Zeit. Technisch und ästhetisch war Köln damit ein Vorreiter im Festungsbau. Und die Stadt leistete sich nicht nur an einem, sondern gleich an 5 wichtigen Toren ein Bollwerk. Bei Ausschachtungen für einen Neubau am Rudolfplatz, wo die Aachener Straße nach Westen führt, haben die Stadtarchäologen ebenfalls Spuren davon entdeckt. Eine lange Mauer und Teile einer Brücke über den Stadtgraben. Die Befestigungen Kölns aus dem 15. Jahrhundert sind so gut wie unbekannt. Deswegen werden auch diese Überreste erhalten bleiben. Im Untergeschoss eines Supermarkts kann sie künftig jeder besichtigen.
Wir befinden uns hier in einem Mauerwerksbereich, der im Graben vor dem eigentlichen Bollwerk sich befunden hat. Das heißt, der war auch gar nicht so direkt sichtbar von dem Besucher, der sich der Stadt näherte, sondern man musste schon in den Graben runterschauen, um dieses repräsentative Mauerwerksstück da zu sehen.
Alles musste repräsentativ sein. Selbst das stützende Mauerwerk des Stadtgrabens. Die gesamte Befestigung sollte den Eindruck einer reichen und mächtigen Stadt vermitteln. Aus der Nähe und mehr noch aus der Ferne, wie Markus Jansen hervorhebt. Hätten wir damals als Reisende von den umliegenden Hügeln auf Köln heruntergeblickt?
Sehen wir diesen gleichförmigen, riesigen Mauerkranz, den er aussieht, als ob er aus einem Guss gebaut würde, wenn er denn fertiggestellt war. Auch für andere Städte sehen wir das immer wieder, dass sozusagen die Mauer an sich so eine Art Signatur des Städtischen wird. Die Mauer wird auch als Bildformel essentiell für den Stadtbegriff.
Und Köln, eine der reichsten Handelsmetropolen des Mittelalters, musste mit Städten wie Paris oder Brüssel mithalten. Die Kosten belasteten das städtische Budget jedoch schwer. Das bekamen die Kölner im 16. Jahrhundert zu spüren. Weil die Reichweite der Kanonen deutlich zugenommen hatte, mussten Befestigungen jetzt mit großen sternförmigen Bastionen ausgestattet werden. Man kann solche spektakulären Anlagen noch in den Zitadellen von Berlin-Spandau und Jülich nahe Köln sehen, nicht aber in Köln selbst.
Wenn dann diese neue Bastionsbefestigung, also mit diesen großen Geschützplattformen, sich entwickelt, die dann auch von reichen Landesfürsten, vom Kaiser gebaut wird, kommt Köln nicht mehr hinterher. Wir sehen das auch, dass dann die Kölner anfangen, als das Rheinland wieder gefährlicher wird, also vor allem als die Religionskriege im 16. Jahrhundert anfangen, die dann in den Dreißigjährigen Krieg münden, dass man anfängt, diese Bastionen auch in Köln zu bauen. Aber das zieht sich über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hin.
Die Stadt verlor die Führungsrolle im Militärbau. Aber die Investitionen haben sich trotzdem gelohnt. Als im 17. Jahrhundert der Dreißigjährige Krieg ausbrach, wagte sich kein Feldherr an die Festung Köln. Die Stadt wurde nie erobert, bis 1794 kampflos die Franzosen einmarschierten.